Chefin, bitte in OP.
Hallo und herzlich willkommen zum Gyncast, der vollkommen unzensierten Sprechstunde. Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin und mit hier in diesem kleinen Bereitschaftszimmer im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg sind Esther Kogelboom vom Tagesspiegel.
Hallo, auch von mir herzlich willkommen.
Und natürlich Mandy Mangler, die hier Chefin der Gynäkologie und Geburtshilfe ist.
Hallo ihr Lieben.
Außer uns dreien sitzen hier heute noch, wie immer, unser Lieblingsaufnahmeleiter Markus Lücker und die weltweit erste und einzige Gyncast-Hospitantin Anni Dietzke. Jetzt wird's langsam eng in diesem Zimmer.
Herzlich willkommen, Anni.
Auch von mir herzlich willkommen.
Hallo.
Haben wir eigentlich mal erwähnt, wem dieses Bereitschaftszimmer gehört, das wir hier regelmäßig in ein Studio umwandeln? Nee, oder? Das verdanken wir nämlich der sehr guten geschäftsführenden Oberärztin Farnas Jakubek. Also an dieser Stelle auch mal vielen Dank, dass Sie uns hier regelmäßig Obdach geben.
Danke.
Danke, Farnas. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, liebe HörerInnen, was ihr natürlich unbedingt nachholen solltet, wenn ihr das bis jetzt noch nicht getan habt, werdet ihr es schon mitbekommen haben. Wir haben uns für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises zur Wahl gestellt. Und ihr seid ja unser geliebtes Publikum und deswegen seid so gut und gebt uns bitte, bitte eure Stimme.
Also es ist ganz leicht, ihr geht auf www.deutscher-podcastpreis.de/podcast/gyncast oder schaut einfach hier in die Shownotes, da ist das nochmal alles für euch aufgeschrieben. Abstimmen könnt ihr noch bis zum 8. Mai, das ist Sonntag um 23.59 Uhr. Tut es also am besten jetzt sofort und packt den Link in all eure Messenger-Gruppen, auch in die erweiterten Familiengruppen, Kita- und Schulgesamtverteiler aller Kinder und Enkelinnen.
Man kann es auch googeln, also man könnte auch Gyncast Podcastpreis googeln und dann ist man schon auf dem Link.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Genau, das wäre wirklich sehr, sehr nett von euch. Wir sagen schon mal prophylaktisch herzlichen Dank. Und sollten wir gewinnen, denken wir uns eine Überraschung für euch aus.
Esther, was könnte das für eine Überraschung sein?
Na ja, eine Überraschung eben.
Ah, okay, bin ich gespannt.
Okay, aber kommen wir nach dieser aggressiven Werbung zum wirklich spannenden Thema dieser Folge. Danke, dass ihr unsere würdelose Bettelei bis hierher ertragen habt. In dieser Folge geht es um den sogenannten Mutterpass. Und das ist natürlich ein Thema, was wir nur deswegen jetzt machen können in unserer Chronologie der imaginären Frau, weil diese Person nämlich schwanger geworden ist. Und als allererstes haben wir uns, wir sind ja nicht umsonst euer Gyncast, Gedanken darüber gemacht, warum wir den Mutterpass, sogenannten Mutterpass nennen, nämlich so besonders inklusiv finden wir diesen Namen gar nicht. Und ihr auch nicht, denn ihr habt bei unserer Insta-Umfrage beinahe einstimmig entschieden. Das Heftchen soll Schwangerenpass heißen, finden wir auch. Mandy, vielleicht kannst du noch mal erklären, warum du denkst, dass es richtig ist.
Ja, also ich, Mutterpass, ich weiß nicht, es ist ja, geht es ums Muttersein? Es geht ja um die Schwangerschaft und, also ich weiß nicht, für mich ist einfach ein anderes Konzept Muttersein und hat noch nicht so viel mit Mutter zu tun. Es ist, für mich ist irgendwie, weiß nicht, passt irgendwie gar nicht.
Ja, es geht ja, das werden wir jetzt auch sehen in diesem Dokument, vor allem um eben die Gesundheit während der Schwangerschaft. Und diesen Pass bekommt ja eine schwangere Person von ihrer Gynäkologin, oder Mandy?
Ja, innerhalb des ersten Schwangerschaftstrimesters, also der ersten drei Schwangerschaftsmonate. Und der Schwangerenpass, das ist so ein kleines hellblaues Heft in DIN A5-Format mit 16 Seiten. Und unsere imaginäre Person, die wir hier im Gyncast durch ihr Leben begleiten, die hatte ja schon mal einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch. Und einmal hatte sie eine kleine Geburt, da ist die Schwangerschaft nicht weitergewachsen. Und jetzt ist sie zum ersten Mal bleibend schwanger. Ich finde das immer noch total beeindruckend. Wir haben sie ja schon lange begleitet und haben schon viel mit ihr durch und jetzt ist sie eben bleibend schwanger und in ihrem schwangeren Pass, da steht noch nichts drin, das füllt sich jetzt alles mit uns.
Lass mich gleich an dieser Stelle nochmal eine persönliche Anekdote loswerden, die mir dem Thema eingefallen ist. Als ich mit meinem ersten Sohn schwanger war, habe ich nach einem Vorsorgetermin diesen nagelneuen Pass, zusammen mit einem Kaffeebecher natürlich, beim Einsteigen aufs Autodach gelegt und bin losgefahren, ohne das Zeug vorher eingepackt zu haben. Und ein paar Tage später konnte ich mir dann das Heftchen an so einer Polizeidienststelle in Kreuzberg wieder abholen und die Polizistin so, ah, das hatte ich auch, das nennt man hier Hirnnebel. Gibt's denn dafür Evidenz, Mandy, dass man in der Frühschwangerschaft irgendwie grundsätzlich vergesslicher ist?
Tja, also ich konnte das nicht so richtig glauben, aber ich persönlich wehre mich immer so gegen so eine Geschichte. Ne? Zum Beispiel eine meiner Freundinnen, die hat mir erzählt, dass sie ihren Mutterpass in den Kühlschrank gelegt hat und dann den dann vergessen hat und so. Also deswegen habe ich für uns hier also nachgeguckt, wie ist die Evidenz und wie ist das Gedächtnis beeinträchtigt während der Schwangerschaft. Und nach einer kurzen, relativ kurzen Literaturrecherche muss ich zugeben, dass es sehr viele Studien gibt, die die Gedächtnisfunktion in der Schwangerschaft untersucht haben und dass diese eben doch verändert ist und zwar eingeschränkt. Und die Studien, die sind alle so aus den 90ern und die frischeste ist so von 2011. Aber da wird beschrieben, dass besonders auch die Self-Reported Mood and Memory, also die Selbsteinschätzung zu Laune und Gedächtnis, dass die beeinträchtigt sind in der Schwangerschaft. Also ich erkläre mir das so, dass die Natur entschieden hat, dass aller Brainpower in diese neue Situation der Schwangerschaft geht, ne? Und aber die gute Nachricht, das ist alles reversibel.
Das bezweifle ich.
Lass uns doch, bevor wir es vergessen, mal kurz auf die Geschichte des Schwangerenpasses gucken. Er ist nämlich in dieser Form ein echter 68er. Seit dem 1. April 1968 müssen Ärztinnen ihren Schwangeren den Mutterpass ausstellen. Aber es gab ihn schon vorher, seit 1960 nämlich. Herausgeber des Passes ist der gemeinsame Bundesausschuss, der den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung festlegt. Eigentlich eine sehr gute Erfindung. Alle relevanten Daten zur Schwangerschaft werden dort gesammelt. Und das bedeutet zum Beispiel ja auch, dass eine Notfallärztin sofort über das Wichtigste Bescheid weiß, wenn es mal hart auf hart kommen sollte.
Gute Sache also. Aber schauen wir doch erstmal, was da überhaupt alles drinsteht. Mandy, du hast ja einen Blanko-Schwangerenpass mitgebracht und auf der ersten Seite sind so Felder für die Stempel der Gynäkologin und auch der Hebamme und drunter ist Platz für die Daten der nächsten Untersuchungstermine. Und auf Seite 2 wird es dann spannend. Da sind Felder für Laboruntersuchungen und Rötelnschutz, Blutgruppenzugehörigkeit und Rhesusfaktor sowie alle Infos zur Rötelnimpfung. Mandy, warum das?
Eine frische Röteln-Infektion einer nicht immunisierten Schwangeren würde man unbedingt vermeiden wollen, denn Röteln, die sind gefährlich für das Baby. Und in den ersten Wochen, im ersten Trimester der Schwangerschaft, wird eine Röteln-Infektion in einem sehr hohen Prozentsatz auf den Embryo übertragen und kann dann zu starken Schäden an Herz, Augen und Ohren führen. Und die Gynäkologin unserer imaginären Person wird also deren Blut auf Röteln checken. Und wenn Röteln IgG nachweisbar sind, bedeutet das, dass die Schwangere immun ist, weil sie entweder geimpft wurde oder schon mal Röteln hatte. Und wenn sie aber noch nie geimpft wurde oder Röteln hatte, dann ist es ein Problem. Dann würde man ihr raten, sich besonders zu schützen. Man kann dann nicht viel tun und diese Person müsste sich idealerweise nicht so exponieren mit ungeimpften Kindern oder in Möglichkeiten, Röteln zu akquirieren.
Das heißt also, das Blut wird automatisch getestet und ein Eintrag im Impfpass würde dann nicht ausreichen?
Nein, weil man einen Titer bestimmt. Also das wird dann immer so aufgeschrieben, 1, Doppelpunkt und dann eine Zahl. Und dieser Titer, der bedeutet also der Level an Antikörpern im Blut. Und man kann ganz selten auch geimpft sein und trotzdem keinen Titer haben, also nicht immun sein, obwohl man geimpft ist. Deswegen würde es in der Schwangerschaft nochmal getestet.
Das ist einfach nochmal so eine Schutzmaßnahme, dass man genau weiß, was ist der Jetzt-Zustand.
Mhm. Wie viele Antikörper sind im Blut der Schwangeren noch übrig und wie hoch ist der Schutz?
Seid ihr denn alle gegen Röteln geimpft oder habt ihr es gehabt? Also ich kann mich nicht dran erinnern, ob ich geimpft wurde oder es gehabt habe, aber ich habe auf jeden Fall, das steht in dem schwangeren Pass von mir drin, Antikörper gehabt.
Ich erinnere mich ziemlich deutlich daran, wie so ein Impfarzt an meine Schule kam und einfach alle Mädchen geimpft hatte. Er sagte damals nämlich den legendären Satz, alle, die mal Babys wollen, zu mir, damit es auch wirklich angemessen peinlich war und die Jungs was zu kichern hatten.
Also ich bin ja, als man in dem Alter war, als man gegen Röteln geimpft wurde, da war ich noch in der DDR und da war das so, dass man von der Schule abgeholt wurde, so in großen Bussen und dann wurde man ins Impfzentrum gefahren. Mir ist da auch immer regelmäßig schlecht geworden und da wurden alle so durchgeimpft an grauen Novembertagen, so erinnere ich das. Das war anders, als mit seinen Eltern vielleicht zu der Kinderärztin zu gehen, aber natürlich war es sehr effektiv. Heute empfiehlt die STIKO so eine Kombi-Impfung und da sind eben auch Röteln dabei für alle Kinder im ersten Lebensjahr und dann die Folgeimpfung im zweiten Lebensjahr. Und Ziel ist natürlich, diese Erkrankung auszurotten und das müssen wir nicht erklären, weil wir ja alle durch die Pandemie und die auch dazugehörigen Podcasts zu kleinen Virologinnen geworden sind. Und interessant im Mutterpass ist auch der Rhesusfaktor. Und zwar ist es so, dass auf der Zellmembran, also der Hülle der roten Blutkörperchen, da sind kleine Proteine bei Menschen, die rhesus-positiv sind. Und Menschen, die rhesus-negativ sind, die haben diese kleinen Proteine nicht. Und der Rhesusfaktor, der ist erblich vorbestimmt. Also man kann entweder positiv oder negativ sein. Und dann gibt es eben damit verbundene Rhesus-Unverträglichkeiten. Und zu denen kann es kommen, wenn es bezüglich des Rhesusfaktors Unterschiede zwischen der Mutter und dem Kind gibt.
Ja, ich habe mir das ganz gut gemerkt, weil meine Mutter nämlich rhesus-negativ ist und wir Kinder sind alle rhesus-positiv. Mhm. Und sie hat mir dann immer erklärt, dass das bei der ersten Schwangerschaft, also bei meinem älteren Bruder, kein Problem war, aber dann bei mir und bei meinem kleinen Bruder doch. Vielleicht kannst du noch mal erklären, woran das genau liegt, weil es ist ja, glaube ich, nur ein Problem, wenn die Mutter rhesus-negativ ist und die Kinder positiv. Umgekehrt wäre es kein Problem.
Mhm. Genau, also rhesus-positiv sind ca. 85% der europäischen Bevölkerung und 15% sind also rhesus-negativ. Und wenn jetzt also eine rhesus-negative Mutter ein rhesus-positives Kind produziert, was relativ wahrscheinlich ist, ne, dann kann es dazu kommen, wenn sie zum Beispiel eine vaginale Blutung hat in der Schwangerschaft oder ein Trauma oder vorzeitige Wehen oder dann spätestens bei der Geburt, kommt also Blut von dem Kind in die Mutter hinein und diese Mutter entwickelt also Antikörper gegen diese Oberflächenproteine, die wir gerade erwähnt haben, auf den kleinen Erythrozyten, also auf den roten Blutkörperchen. Und dann hat sie also Antikörper, also eine Abwehr entwickelt gegen Rhesus-Positivität. Und deswegen ist es ein Problem in der nächsten Schwangerschaft. Dann wird sie wieder schwanger und dieses Kind ist wiederum rhesus-positiv. Und dann kommen ihre Antikörper, die sie halt entwickelt hat in der ersten Schwangerschaft, ins Spiel. Und dann wird dieses Kind attackiert quasi, ne? Die Antikörper markieren dann das Baby und das mütterliche Immunsystem versucht, das loszuwerden. Identifiziert es halt als falsch, fehlend, nicht dazugehörig.
Und krank. Was kann dann passieren?
Das ist dann schwierig. Es kommt also dann zum Abbau von den Blutkörperchen beim Kind. Also diese markierten Blutkörperchen vom Kind werden dann eben abgebaut. Und dann kommt es zu einer Hämolyse. Also die platzen dann, diese Blutkörperchen. Und dann hat das Baby eine Blutarmut und kriegt Ödeme und Neugeborenen-Gelbsucht. Und es kann richtig, richtig auch schwer werden, wenn das eine schwere Anämie ist, also eine schwere Blutarmut. Kann sich das Kind nicht richtig entwickeln, ne?
Das klingt ja jetzt ziemlich heftig. Was kann man denn dagegen machen? Also nicht umsonst wird ja eben vorher im schwangeren Pass auch festgehalten, welche Blutgruppe man hat.
Ja, genau. Deswegen diagnostiziert man das eben während der Schwangerschaft, ob diese Antikörper da sind und dokumentiert das dann auch. Also heutzutage tritt diese Erkrankung nur noch sehr selten auf, da auch bei der ersten Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung konsequent der Rhesusfaktor der werdenden Mutter bestimmt wird. Und dann werden über diese Antikörpersuchtests eben diese Antikörper gefunden und rhesus-negativen Müttern wird während der letzten 3 Schwangerschaftsmonate so ein humanes Anti-D-Globulin gespritzt, also menschlich produzierte Antikörper, damit sie eben nicht selber diese Antikörper entwickeln. Also es ist wie eine passive Impfung, ja. Und damit schaltet man also das Immunsystem der Mutter aus und sie produziert keine eigenen Antikörper, sondern diese Antikörper sind eine Weile da und werden dann vom Körper auch wieder abgebaut. Und man nennt das Rhesusprophylaxe. Die Neuerung der letzten Jahre ist, dass heutzutage diese Rhesusprophylaxe nach der Geburt nur noch gegeben wird, wenn das Kind rhesuspositiv ist. Und damit man also dieses relativ, ja, es ist nicht nur eine Kostenfrage, teure Medikament, sondern es ist auch eine wahnsinnig aufwendig in der Herstellung dieses Medikament, damit man das nicht geben muss. umsonst.
Da werden also die Babys dann direkt gepiekst und das Blut wird untersucht.
Ja, es wird aus der Nabelschnur meistens abgenommen. Und ich habe da so einen ganz interessanten Artikel gefunden zu dieser Rhesusprophylaxe von Theresa Nauber. Und bei mir immer auch gar nicht richtig klar war, wo kommen diese Rhesusprophylaxe, dieses Medikament, also dieses humane Immunglobulin, wo kommt das her? Weil das gibt's ja eigentlich nicht so, ne? Eigentlich hat man das ja nicht. Also das sind ja Antikörper, man ist selber also Rhesus-negativ und man muss diese Antikörper gegen einen Rhesus-positiven Blutbestandteil produzieren. Wem sollte das passieren, ne?
Den Rhesusaffen?
Nee, genau. Und dann hat man, es gibt in diesem super Artikel, der wirklich echt unterhaltsam ist, der heißt, warum wir Blutplasma aus den USA importieren müssen. Da wird ein Kriegsveteran zitiert, der schon weit über 70 ist und der, trotzdem ihm das gar nicht so angenehm ist, also ganz, ganz oft Blutplasma spendet, um diese Anti-D-Immunglobuline zu produzieren. Und der ist in Australien und der hatte halt eine Kriegsverletzung und wurde dann operiert und hat dann eben diese Antikörper entwickelt. Und von dem werden Tausende von Rhesusprophylaxen produziert und wurden Tausende von Schwangeren eben therapiert. Unter anderem auch sein eigenes Enkelkind wurde so therapiert. Und das finde ich super spannend. Also es gibt nur ganz wenig Menschen, in dem Artikel wird dann auch beschrieben, dass wahrscheinlich in ganz Australien es nur 50 Menschen gibt, die diese Antikörper haben. Also wir haben davon nicht besonders viele und im Moment ist es noch nicht gelungen, diese Antikörper eben herzustellen, ohne hohe Kosten.
Und ist der jetzt steinreich oder macht er das
Nein, also
Ehrenamtler?
Ja, der wird dann nicht viel Geld dafür bekommen, ja. Deswegen aber super spannend, dass also eben nur Menschen, die irgendeine Art von Trauma hatten oder Operation oder irgendwas oder eine Exposition selber nach Krankheit oder so, dass diese komplexen Antikörper produzieren.
Ist total verrückt. Wieder was echt Spannendes gelernt. Spannend, und wir sind echt erst auf Seite 2 oder 3 des Mutterpasses. Er hat insgesamt 16. Aber ich habe noch eine letzte Frage dazu, nämlich wer von euch kennt denn eigentlich den Rhesusfaktor der Väter eurer Kinder? Also ich nicht. Und ehrlich gesagt finde ich, dass an dieser Stelle ist eigentlich Zeit für den Verbesserungsvorschlag für den Schwangerenpass, nämlich falls gewünscht und bekannt, könnte der Rhesusfaktor des Mitproduzenten auch rein, also des Mitbabyproduzenten.
Mhm.
Oder? Ja, das wäre doch eigentlich praktisch.
Mhm.
Also wenn ihr frisch schwanger seid, solltet ihr auf jeden Fall unbedingt euren Impfstatus checken. Und im Schwangerenpass geht es dann auf der Seite 3 weiter mit dem Feld für Chlamydien. Ist unsere imaginäre Person negativ darauf getestet, dann wird das hier vermerkt. Aber was tut denn die Ärztin Mandy, wenn dieser Urintest, das ist also ein Urintest, positiv ausfällt?
Wenn man in der Schwangerschaft positiv auf Chlamydien getestet wird, dann braucht man eine Antibiotikatherapie. Und das ist meistens kein Problem, aber es ist extrem gut zu wissen, wenn man also Chlamydien hat. Und das betrifft so 2 bis 3 von 100 Schwangeren. Und warum ist das wichtig? Also die Schwangere hat meistens gar nicht so eine großen Symptome, aber sie kann eben unter der Geburt dann diese Chlamydien auf das Baby übertragen. Und dieses Baby kann dann ein Trachom bekommen, also so schwere Bindehautentzündungen, auch Lungenentzündung und sogar Frühgeburtlichkeit. Und da das so einfach zu behandeln ist, ist es besser, wenn man es weiß.
Gleich daneben ist das Feld für LSR. LSR, was heißt das? Latente Schwäche für rote Gummibärchen?
Nein, LSR bezeichnet also die Lewis-Suchreaktion. Und wer hier in unserer Folge zum Thema Geschlechtskrankheiten gut aufgepasst hat, der weiß, dass man diesen Test macht, um Syphilis auszuschließen. Und sollte der Test positiv sein, dann bekommt die schwangere Person Antibiotika. Und wenn die Infektion der Mutter während der Schwangerschaft passiert, dann überwindet das Bakterium zu 100% die Plazentaschranke und das Baby wird also infiziert. Und diese Infektion mit diesem bakteriellen Erreger, die löst beim ungeborenen Kind dann eine konatale Syphilis aus, also die nennt man auch Lewis conata. Und bei der Vorbereitung auf dieses Feld im Schwangerenpass, da hatte ich kurz einen intensiven Flashback an mein Studium, weil wir da so viel auswendig lernen mussten zu diesem Thema. Da kann ich euch diesen unter Medizinerinnen sehr beliebten Witz erzählen. Kennt ihr den? So wie viel Medizinstudentinnen auswendig lernen müssen?
Mm-mm.
Eine Jura- und eine Medizinstudentin bekommen ein Telefonbuch zum Auswendiglernen.
Ah, ich kenne den Witz.
Und die Jurastudentin fragt, warum. Und die Medizinstudentin fragt, bis wann? Aber heute gibt es wahrscheinlich gar keine Telefonbücher mehr. Ne?
Du meinst also, du hast auch sehr, sehr viel auswendig lernen müssen.
Ja, extrem viel auswendig gelernt. Und besonders so diesen Geschlechtskrankheiten, boah, da gab es hier, da muss ich Begriffe auswendig lernen, ja. Osteodystrophia, Deformans, Paget, Parottfurchen, Osteochondritis, Dissekans, Wegener, Hutchinson, Tonnenzähne und fassförmige Schneidezähne, Maulbeermolaren, Mondzähne, Opernglasnase. Also die ganze Zeit, es geht nur so weiter,
das,
ja.
Das klingt aber in einer komischen Oper in der Pause.
Ja, ich finde, es klingt noch perfekt nach so Smalltalk-Themen. Ja.
Was sich so Medizinstudentinnen an den Kopf werfen bei Smalltalk auf einer Party. Ne?
Da habe ich mir wieder mal die Mondzähne dran ausgebissen.
Also jedenfalls, aber ihr merkt schon, Syphilis kann bei den Kindern eben bis hin zu Gesichtsdeformitäten führen. Also das nennt man dann so ein typisches Syphilis-Gesicht, ja, das früher, als es noch viel häufiger war, da gab es da viele, viele Menschen, denen man das auch angesehen hat, also die Infektion ihrer Mütter. Und als Folge der Infektion kann es vor allem auch in der frühen Schwangerschaft zu Aborten kommen und zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft kann auch das Kind richtig, richtig ernsthafte Probleme bekommen und auch versterben. Und weil der LSR-Test optional ist, wird das Ergebnis aus Datenschutzgründen nicht im schwangeren Pass eingetragen. Es wird nur dokumentiert, ob der Test durchgeführt wurde.
Was heißt eigentlich in dem Zusammenhang optional? Ich frage mich, sind nicht alle Untersuchungen freiwillig? Unsere Frau könnte doch auch theoretisch, auch wenn das natürlich extrem unvernünftig wäre, erst zur Geburt in die Klinik gehen, ohne eine einzige Voruntersuchung.
Ja, das kann sie natürlich tun und wir sind ja viel bei Instagram auch mit unserem Gyncast-Account unterwegs und da findet man auch Menschen, die sich für eine ärztinarme oder ärztinfreie Schwangerschaft entscheiden und das ist ein ganz eigenes Thema, das können wir nochmal gerne besprechen. Das ist gut natürlich, wenn alles gut geht, wenn man sowas macht, aber wir sehen ja heute besonders bei diesen vermeintlichen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Blutuntersuchung und Antibiotikagabe, dass dann eine höhere Gesundheit resultiert, also dass das schon in bestimmten Fällen Sinn ergibt. Am besten man bespricht es mit seiner Hebamme oder seiner Ärztin, das ganze Thema.
Okay, und auf Seite 3 ist auch noch Platz für den Nachweis von HBS-Antigen aus dem Serum. Was bedeutet das, Mandy?
HBS steht für Hepatitis B Surface, also Oberflächenantigen wiederum. Und bei diesem Test wird das Blut der Schwangerin gegen Ende der Schwangerschaft auf Hepatitis B untersucht. Und wenn da eben eine Hepatitis B vorliegt, dann kann man das Kind hinterher impfen nach der Geburt und so vor einer Ansteckung schützen.
Gut, blättern wir mal um auf Seite 4. Da wird es ein bisschen verständlicher für die nicht so ganz medizinisch vorgebildete schwangere Person. Da werden nämlich auch Angaben zu vorangegangenen Schwangerschaften gemacht. Und das bedeutet, die Person sollte, wenn sie zu ihrer Gynäkologin geht, ihr einfach alles erzählen, oder? Also alle Aborte, Abruptios, also Abbrüche, Komplikationen und wie hier vermerkt ist, sogar das Geschlecht.
Du meinst das Geschlecht der schon geborenen Kinder, ne? Ja, also das wäre schon gut, wenn die behandelnde Ärztin so viel wie möglich Details weiß, weil sie dann einen selber medizinisch und sozial halt ganz gut einschätzen kann. Ja, das Geschlecht der schon geborenen Kinder, ja, vielleicht nicht unbedingt, aber ja.
Zum Thema HIV, das ist ja auch ein großes Thema. Wie läuft denn das ab? Muss die schwangere Person, wenn sie eine Erstuntersuchung hat bei ihrer Gynäkologin, auch angeben, ob sie HIV-positiv ist oder negativ? Und wenn sie negativ ist, wird dann nochmal ein HIV-Test gemacht?
Also das hat schon ja Implikationen für sie selber und vor allem auch das Kind dann, wenn es geboren wird, wenn sie selber HIV-positiv ist und je nachdem, wie sie eben behandelt ist und wie ihre eigene HIV-Last ist, ist es halt relevant als Ansteckungsrisiko für das Kind. Von daher wird es auch immer getestet. Es ist genauso wie die Syphilis etwas, wo das Ergebnis nicht hingeschrieben wird. Es wird nur hingeschrieben, wurde getestet.
Und Mandy, ich habe hier an der gleichen Stelle, wo der Vermerk ist, dass ein HIV-Test durchgeführt wurde, sind da noch so 3 weitere kleine Zettelchen dran getackert und da geht es um die Toxoplasmose-Untersuchung. Worum geht es denn da?
Ja, super spannend. Toxoplasmose, finde ich. Ich bin auch Toxoplasmose negativ immer gewesen und das, also wenn man selber Toxoplasmose negativ ist, also vorher noch nie mit diesem Erreger in Kontakt gekommen ist, dann ist es eben möglich, dass man sich in der Schwangerschaft infiziert. Und deswegen sollte man gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Ich fand das immer total toll, weil ich musste das Katzenklo nicht reinigen. Fand ich super.
Ja, erklär doch nochmal kurz, was das für ein Erreger ist. Kurz, damit man weiß, worüber wir sprechen.
Toxoplasmose, das ist eine durch Parasiten verursachte Infektionskrankheit und man findet die Erreger dazu eben in Katzenkot. Also wenn man die Katzenklos sauber macht, dann wird man damit konfrontiert. Oder aber auch, wenn man rohes Fleisch isst, also in manchen Salamis und so weiter, sind diese Erreger drin. Und die, also so eine Infektion bei Toxoplasmose-Negativen für die Kinder, das führt dann zu Aborten oder auch schweren Erkrankungen der Kinder an den Augen. Also die ist auch manchmal erst relativ spät, wenn die Kinder schon größer sind, kriegen sie Netz- und Aderhautveränderungen oder auch Hydrocephalus, also zu viel Gehirnwasser und ja, verschiedene andere schwere Fehlbildungen noch.
Also dein Rat an die frisch schwangere Person, bloß nicht in die Nähe von Katzen gehen oder Katzen eine FFP2-Maske aufsetzen?
Ja, also vorne, die Vorderfront der Katze ist nicht so das Problem. Die Hinterfront der Katze ist ein Problem.
Also immer gut Hände waschen, wie wir es kennen von Corona.
Ja, genau, sehr gut Hände waschen. Wobei die sind, ja, es ist schwierig abzuwaschen. Also Katzen sind schon schwierig. Man muss jetzt seine Katze nicht abschaffen, aber es reicht schon, wenn man die Katzentoilette nicht reinigt. Ich glaube, das ist dann, hat man die größte Exposition schon hinter sich.
Also man könnte auch die Gefahr vortäuschen, um die halt einfach mal 9 Monate nicht reinigen zu müssen.
Einfach dauerschwanger bleiben, dann braucht man sich nicht mehr um die Katzentoilette kümmern.
Das ist gut.
Gehen wir im Mutterpass mal eine Seite weiter. Da kommt dann Seite 5. Da werden verschiedene Dinge abgefragt. Also ob man schwere Erkrankungen hat, ob es familiäre Belastung gibt, ob es Adipositas oder Skelettanomalien vorliegen, ob die Schwangere über 35 Jahre alt ist. Warum ist denn das zum Beispiel relevant? Also ob es psychische Erkrankungen oder sowas in der Familie gibt? Das gehört nämlich zum Beispiel zum Punkt familiäre Belastung. Was hat denn das jetzt in dieser konkreten Schwangerschaft zu suchen?
Der ganze Block von diesen Abfragen von Erkrankungen und auch familiäre Belastung, da kann man dann als Ärztin viel besser einschätzen, welche Erkrankungen vielleicht diese Schwangere betreffen könnten und auch bei ihr vorkommen. Deswegen ist das relevant.
Und warum ist es so wichtig? Das sehe ich nämlich hier auch, ob eine besondere soziale Belastung vorliegt. Die Person zum Beispiel, ich zitiere auf dem schwangeren Pass, Integrations- oder wirtschaftliche Probleme hat. Das ist ja schon ein krasses, übergriffiges Urteil, was die Gynäkologin in diesem Fall fällt. Woran liest sie denn ab? Aha, die schwangere Person, die hier gerade vor mir sitzt, hat bestimmt Integrations- oder Geldprobleme.
Ja, also das geht dann schon sehr weg vom Medizinischen, ne, ins Soziale. Das ist halt alles miteinander verwoben. Deswegen ist Gynäkologie ja auch so toll. Aber eben, ja, ich verstehe schon, dass eine gewisse, ja, ist auch ein bisschen übergriffig zum Teil ist. Aber es geht dabei darum, die soziale Situation einschätzen zu können und unter Umständen eben Hilfe zukommen lassen zu können. Zum Beispiel über die sehr großartigen Babylotsinnen. Das ist ja eine neue Berufsgruppe, die Schwangere und auch frisch gewordene Familien unterstützen können mit sozialen Netzwerken und so. Also wir Gynäkologinnen, wir sind da eben auch sozial nah dran und können helfen.
Ich finde es total interessant, wie krass intim diese Fragen sind und auch wie das eigentlich noch gar nicht vorhandene Kind, also es ist natürlich schon vorhanden, aber noch nicht auf der Welt, plötzlich schon öffentlich interessant wird, bevor es überhaupt geboren ist, ne? Und eben da so sehr detailreich abgefragt wird, wie die Lage ist.
Wenn ich diese Liste an 26 Punkten mir jetzt nochmal so anschaue, da ist ja wirklich alles Mögliche zusammengefasst. Da steht sogar, dass ich beidseitig minus 1,5 Dioptrien habe. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wie wichtig das
erkennt für das Neugeborene ist nicht sofort.
Wahrscheinlich so. Naja, auf jeden Fall muss die Ärztin da ja auch ankreuzen. Das habe ich eben ja gerade schon kurz erwähnt, ob die Schwangere unter 18 oder über 35 ist. Ergibt sich denn nur aus dem Alter, Mandy? Weil dafür ist diese Liste ja da. Oder ist das ein ganz bestimmender Faktor, ob es sich da um eine Risikoschwangerschaft handelt?
Es kommt immer ein bisschen darauf an, weswegen dann eben dieses Kreuz bei Risikoschwangerschaft gemacht wird. Und wenn man jetzt nur in Anführungszeichen über 35 ist, dann braucht man keine schlaflosen Nächte haben. Deswegen 80% aller Schwangeren bekommen heute diesen Vermerk. Und der Begriff, der bedeutet eigentlich nur, dass die Ärztin bei den Vorsorgeuntersuchungen genau hingeschaut hat.
Also ich war bei all meinen Schwangerschaften 35 plus und bei mir war da nie irgendwas angekreuzt. Ist es dann eigentlich auch eine Entscheidung der behandelnden Ärztin?
Ja, ich war fast 40 und bei mir ist auch das nicht angekreuzt, dass das Risiko Schwangerschaft ist.
Mhm. Also das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihr sonst keine weiteren Risikofaktoren hattet und da eben keine weitere Pathologie gesehen wurde. Und da gibt es aber viele Studien, die sagen, dass ab dem Alter von 35 bis 40 eben schon spürbar statistisch ein Anstieg ist an Erkrankungen in der Schwangerschaft und über 40 dann eben nochmal auch mehr. Also in dieser Altersgruppe ist es wahrscheinlicher, übergewichtig zu sein oder Gestationsdiabetes zu haben oder auch Bluthochdruck in der Schwangerschaft. Und Schwangere in dieser Altersgruppen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Geburt eingeleitet zu bekommen mit Medikamenten oder elektive Kaiserschnitte zu bekommen.
Also elektiv heißt was?
Geplante sozusagen aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und ja, auch bezüglich des Babys gibt es geringere Geburtsgewichte, höhere Rate auf der Kinderintensiv zu landen und geringere Abgasscores zu haben. Das sind die Werte, die man dem Baby nach der Geburt gibt. Also es ist schon in Studien nachgewiesen. Es kommt halt immer individuell, aber auf die einzelne Person drauf an.
Okay.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Auf der sechsten Seite des Schwangerenpasses, da wird es ja dann nochmal spannend, das ist sicher eine Seite, die sich alle Schwangeren als allererstes anschauen, beziehungsweise darüber redet man ja dann auch mit der Gynäkologin beim ersten Ultraschalltermin. Da wird ja das Datum der letzten Periode eingetragen und damit dann auch der berechnete Entbindungstermin. Und es gibt da noch ein extra Feld für eine Korrektur des errechneten Termins. Wie oft kommt es eigentlich vor, Mandy, dass dieser Termin tatsächlich korrigiert wird und warum kann man sich da überhaupt verrechnen?
Naja, unsere Zyklen, die sind ja unter Umständen alle unterschiedlich und man weiß nicht immer so ganz genau, wann jetzt die Konzeption war, also wann diese Schwangerschaft jetzt genau entstanden ist. Und mit dem Ultraschall, die sind heutzutage so gut, diese Ultraschalluntersuchungen, dass wir da auf wenige Tage genau einordnen können, wann die Schwangerschaft entstanden ist und wie weit sie jetzt wirklich ist.
Also tatsächlich aufgrund der Größe, ja?
Aufgrund der Scheitelsteißlänge.
Aber da geht es ja dann wirklich um Millimeter.
Da geht es richtig um Millimeter.
Mhm. Spannend. Auf Seite 6 werden dann auch die sogenannten besonderen Befunde im Schwangerschaftsverlauf aufgelistet. Darunter dann zum Beispiel Abusus, also Abhängigkeit von Drogen oder Alkohol, Gebärmutterhalsschwäche, niedriger oder hoher Blutdruck, Wassereinlagerungen im Gewebe, Blutarmut, schlechter Zustand der Plazenta und. Das klingt ja alles, wenn auch ein wenig furchteinflößend, so doch sinnvoll, oder Mandy?
Ja, klar. Also man versucht durch diesen Schwangerenpass rauszufiltern, wie sind die Bedürfnisse, was sind die möglichen Erkrankungen und Gefährdungen für diese Schwangere und oder das Baby.
Ich mag ja besonders die Seiten 7 und 8, wo das sogenannte Gravidogramm steht, was man so aufklappen kann. Das ist die Tabelle, die die Ergebnisse der Voruntersuchung im Überblick zeigt. Da finden sich zum Beispiel so schöne Wörter wie der Fundusabstand, Mandy. Was verbirgt sich dahinter?
Ah, danke, Anna, dass du das fragst. Denn das habe ich wirklich noch nie verstanden. Also theoretisch verstehe ich das praktisch überhaupt nicht. Also Fundus, das ist doch der obere Gebärmutterrand, oder? Da habe ich mich schon immer gefragt, wie tastet man den denn? Und wozu wird da der Abstand gemessen? Und warum ist der überhaupt wichtig?
Ja, das ist noch so ein bisschen ein Relikt von früher, wo man vielleicht noch nicht so detaillierte Ultraschalluntersuchungen durchführen konnte. Also der Fundusabstand ist die obere Kante der Gebärmutter, wo das Baby drin ist und die meisten Kinder liegen mit dem Kopf nach unten. Also da ist dann der Po, den tastet man ist ganz gut, sozusagen der obere Rand der Gebärmutter. Und man kann damit einschätzen die Reife der Schwangerschaft, also wie weit ist sie vorangeschritten.
Und der Abstand zu was wird da gemessen? Weil da steht der Fundusabstand.
Also der Fundus wird in Relation gesetzt zur Symphyse in der Frühschwangerschaft oder dann eben zum restlichen Bauch. Also je nachdem, wo der Fundusstand so ist.
Also ich habe es leider immer noch nicht verstanden. Wenn ich brauche Nacherklärungen. Also ich taste den oberen Rand der Gebärmutter, ja? Und dann habe ich noch nicht verstanden, also die Symphyse Kannst du mir, ich kenne Füße, aber Sümpffüße kenne ich nicht. Was ist das?
Die Sümpffüße ist doch unser, früher hat man das Schambein genannt.
Ah ja,
ja, wir nennen ich das ja Lustbein.
Ich habe mich jetzt dummer gestellt, als ich bin, für unsere HörerInnen.
Genau, also,
das hätte ich jetzt auch gesagt.
In der Frühschwangerschaft tastet man halt den Fundus, also die obere Kante der Gebärmutter, und setzt sie so in Bezug auf die Symphyse, beziehungsweise auch nach der Geburt tastet man den Fundus, also die obere Kante der Gebärmutter, und kontrolliert so die Rückbildung. Also es ist einfach ein, wie ist die Gebärmutter gewachsen, und je größer die Schwangerschaft wird, desto höher steigt der Fundus ja, und dann ist er da zum Teil an den Rippen, ja.
Ja.
Dann setzt man es in Bezug zu den Rippen. Also es ist einfach nur eine Größeneinteilung der Gebärmutter.
Und die Größe wird, wie es bei uns so üblich ist, in Zentimetern gemessen?
Nee, nicht so richtig, sondern man sagt zum Beispiel, der Fundus ist 2 Querfinger über der Symphyse oder 2 Querfinger unter dem Nabel oder über dem Nabel oder am Rippenbogen.
Okay, also da spielt die individuelle Handbeschaffenheit der Hebamme oder der Gynäkologin auch eine Rolle. Weil hat die jetzt nur einen Wurstfinger, dann steht das an. Tut mir leid, dass ich so nachfrage. Ich habe es wirklich noch nicht kapiert.
Ja, ist interessant auch so, wenn du so detailliert nachfragst, ist es halt auch ein Relikt aus vergangenen Zeiten, weil es heutzutage, also es ist noch da, wir teilen noch so ein, aber es tritt so ein bisschen in den Hintergrund durch die Ultraschalluntersuchung zum Beispiel.
Auch. Okay, danke. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Mhm. Könnte es aber nicht nochmal wiederholen, Scherz.
In der Spalte direkt daneben steht ja dann die Kindslage. Das ist ja eigentlich nur für das letzte Trimester interessant, oder? Denn erst so ungefähr 4 Wochen vor der Geburt nimmt das Baby ja seine endgültige Lage ein. Und da weiß ich noch, SL bedeutet dir, was man sich eigentlich wünscht, die günstige Schädellage, also Kopf nach unten. BEL ist Beckenendlage, also Kopf leider nach oben und Po nach unten. Tja, und dann gibt es noch die nicht so beliebte QL, die Querlage.
Mhm. Ja, lass uns an dieser Stelle vielleicht nochmal betonen, dass wir dies alles natürlich nochmal ganz, ganz ausführlich, wie eben den Fundusstand, besprechen werden. Jetzt geht es in dieser Folge erstmal nur darum zu kapieren, worum es bei den vielen Tabellen im Schwangerenpass überhaupt geht.
Genau, 6. Spalte sind Herztöne, 7. Spalte Kindsbewegung, dann gibt es noch Wassereinlagung, Krampfadern, Gewicht der Schwangeren, Blutdruck und dann Punkt 12, HB.
HB steht für Hämoglobin. Und das ist der Farbstoff in den roten Blutkörperchen. Für den Sauerstofftransport, wer sich erinnert an diesem Hämoglobin, hängt dann eben der Sauerstoff und wird durch den Körper transportiert. Und um diese roten Blutkörperchen zu produzieren, braucht ja der Körper Eisen. Und Schwangere haben davon gelegentlich zu wenig, weil Schwangere ja ein höheres Blutvolumen haben und mehr Blut produzieren müssen. Und wenn dieser HB-Wert unter 10,5 liegt, also Gramm pro Deziliter, dann ist es empfehlenswert, Eisen zu sich zu nehmen. Und in den nächsten Spalten des Schwangerenpasses geht es dann um Eiweiß, Zucker und Nitrit im Urin. Und da schaut man also nach, ob es Hinweise gibt auf einen Schwangerschaftsdiabetes durch den Zucker. Ne? Zucker im Urin bedeutet unter Umständen Schwangerschaftsdiabetes. Oder Nitrit, das ist bei Infektionen positiv. Und das Eiweiß, das ist positiv im Urin bei gewissen Gestosen, also die man landläufig Schwangerschaftsvergiftungen nennt. Das sind keine Vergiftungen, sondern das sind Erkrankungen in der Schwangerschaft.
Und wenn eine schwangere Person sich also komplett antriebslos und schwach fühlt und am liebsten den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegen will, kann es dann auch manchmal am Eisen liegen, also beziehungsweise am fehlenden Eisen?
Ja, richtig. Also man wundert sich manchmal, dass Menschen dann doch, obwohl sie sehr gut essen und auch sehr ausgewogen sich ernähren, doch einen Eisenmangel haben könnten. Schilddrüsenhormone werden im Übrigen dann auch bestimmt und man guckt, ob da eine Veränderung vorliegt.
Gut, jetzt mal im Schnelldurchlauf. Auf Seite 9 werden Klinikaufenthalte und auffällige CTG-Befunde notiert. CTG-Befunde sind also Herztöne des Ungeborenen oder eben vorzeitige Wehentätigkeiten. Und auf den Seiten 10, 11 und 12 ist dann ganz viel Platz für die Dokumentation der 3 Ultraschalluntersuchungen, die in der Schwangerschaft vorgesehen sind, wenn sie ganz normal verläuft. Und auf Seite 13 finden sich dann die Normkurven für den fetalen Wachstumsverlauf. Da wird die SSL gemessen, also die Schädelsteißlänge, später dann allerdings der BPD, der Querdurchmesser des Kopfes, und der ATD, der Querdurchmesser des Bauchs. Ich fand es immer sehr verwirrend. Wie lange misst denn die Ärztin im Schwangerschaftsverlauf die Schädelsteißlänge? Und wann und warum schwenkt sie dann um auf BPD und ATD?
Also diese Schädelsteißlänge, die wird also gemessen vom Kopf bis zum Po dieses kleinen Embryos. Und warum man nicht die Beine dazu misst, das erklärt sich, weil dieser kleine Embryo meistens die Beine so angewinkelt hat. Also nicht gestreckt, sondern sich so in diese sogenannte, ja, sehr bekannte, berühmte Embryonalstellung gebracht hat, also Beine angezogen hat. Und deswegen misst man also nur vom Kopf bis zum Po. Und das kann man machen, tja, je nachdem, wie gekrümmt dieser Embryo dann sich hinlegt, so bis dieser so 5-6 Zentimeter ist. Und dann irgendwann kann man die Gewichtsberechnung besser über Kopf- und Bauchumfang durchführen. Und dann verlässt man also die Schädelsteißlänge, weil dieses Kind dann auch gar nicht mehr auf ein Ultraschallbild passt in gesamter Länge.
Also man schließt tatsächlich vom Kopfumfang auf das gesamte Gewicht?
Also vom Kopfumfang, Bauchumfang und Femurlänge, also Oberschenkelknochen, da gibt es eben so Formeln. Also man muss diese drei Parameter mindestens messen. Und dann gibt es verschiedene Formeln und dann kann man das Gewicht durch diese Formeln ausrechnen.
Beziehungsweise schätzen eher, oder? Weil das ist ja dann am Ende,
genau.
Weiß man es ja nicht ganz genau. Kommen wir mal zum Finale. Also auf den darauffolgenden Seiten kriegt der Schwangerenpass die Epikrise, also die Abschlussuntersuchung. Da steht dann, der Geburtsmodus, SP heißt spontan, also vaginal ohne operativen Eingriff. S heißt Sektio, Kaiserinschnitt. Vag OP heißt Zange oder Saugglocke. Und auch das Baby kriegt ja jetzt seinen Auftritt. Seine Blutgruppe wird hier eingeschrieben, auch die sogenannte Apgar-Zahl. Mandy, ist das eigentlich noch dein Fachgebiet oder ist das dann schon Pädiatrie? Also was ist die Apgar-Zahl?
Die Untersuchung setzt sich ja aus 5 Einzeltests zusammen, diese Apgar-Score-Erhebung. Und die wurde von Virginia Apgar, einer Chirurgin und Anästhesistin aus den USA, zusammengestellt und erfunden und etabliert. Und da wird das Kind also in 5 verschiedenen Kategorien untersucht. Hautkolorit, Körperspannung, Atmung und so. Und dann kriegt dieses Kind also Punkte und hat ein Ergebnis bis zu 10. 10 ist sozusagen das Maximum. Und dann würde es bedeuten, dass es dem Kind sehr gut geht. Auch mit 8 und 9 geht es dem Kind noch sehr gut. Und unter 7 ist dann manchmal ein Zeichen für eine vorübergehende Veränderung oder Störung. Und dieser Apgar-Test, der wird in der ersten Lebensminute des Kindes erhoben und dann nach 5 und nach 10 Minuten nochmal. Und wenn der Wert unter 4 liegt, dann ist was nicht in Ordnung und man muss dieses Kind behandeln.
Schon kaum auf der Welt und so eine richtig krasse Prüfung, ne? Aber auch der Verlauf des Wochenbetts wird im Schwangerenpass dokumentiert und weil es so schön war, ist danach noch Platz für eine weitere Schwangerschaft. Deswegen empfiehlt es sich auch, diesen Pass immer schön aufzuheben. Und übrigens hatte der Pass früher auch Platz für 3 Schwangerschaften, heute nur noch für insgesamt 2.
Ja, er hat sich wahrscheinlich dem Durchschnitt angepasst oder vielleicht sind auch die Untersuchungen mehr geworden, sodass nicht alles reinpasst. Das wissen wir leider nicht so genau. Wenn ich mir hier meinen Schwangerenpass anschaue, dann habe ich von meiner Gynäkologin da so einen Schutzumschlag bekommen. Der ist sehr rosa-pastellig und es gibt ja eine Vielzahl von Mutterpasshüllen zu kaufen, die dieses etwas aus der Zeit gefallene Design des papierenden Mutterpass verdecken soll. Da gibt es ja von sachlich bis kitschig echt alles.
Obwohl mir dieses Logo, muss ich sagen, vom original sogenannten Mutterpass eigentlich ganz gut gefällt. Das ist so ein Kreis und da ist eine Person angedeutet und eine kleinere Person angedeutet. Das finde ich eigentlich ganz schick und lässt auch so ein bisschen designtechnisch auf die 60s schließen. Aber ja, Mutterpasshüllen, da, also ich war da immer so ein bisschen zwiegespalten. Da steht dann so kleines Wunder oder Wunschkind oder sowas drauf, finde ich Geschmackssache. Aber gut finde ich daran, dass viele von diesen Hüllen so eine extra Tasche haben für die Ultraschallbilder. Anna, während du hier sitzt, sind dir jetzt schon 4-mal kleine Ultraschallbilder aus deinem Schwangerenpass rausgefallen. Und ja, bei mir ist auch immer alles rausgefallen, wenn ich dieses Heft auf den Tresen beim Gyn gelegt habe. Ich hätte mir wirklich, wirklich den E-Mutterpass gewünscht, den es ja seit diesem Jahr endlich gibt. Mandy, wie funktioniert das denn?
Ja, endlich ist es soweit. Also die digitale Version des Schwangerenpasses, die hat auch wirklich viele Vorteile. Aber viele wissen noch gar nicht davon, dass es sie überhaupt gibt. Und dieser elektronische Schwangerenpass, der ist seit kurzem also Bestandteil der elektronischen Patientinnenakte. Und die Schwangere kann dann die Einträge des digitalen Passes in ihre EPA-App auf dem Smartphone oder Tablet jederzeit aufrufen. Und über die App kann man dann auch an der Versorgung beteiligten Ärztinnen oder Hebammenpraxen den Zugriff auf diesen E-Schwangeren-Ausweis für einzelne Untersuchungen oder für die gesamte Zeit der Schwangerschaft erlauben. Und die Infos aus diesen Vorsorgeuntersuchungen, die werden dann halt als Teil der elektronischen Patientinnenakte gespeichert und können dadurch eben nicht verloren gehen, sind jederzeit von überall verfügbar und können laufend durch neue Einträge ergänzt werden. Und die Angaben aus der Abschlussuntersuchung und von der Geburt, die lassen sich dann automatisch vom Schwangerenpass in das elektronische Kinderuntersuchungsheft übertragen, auch sehr praktisch. Und ich habe gestern gerade noch mit der klugen Gynäkologin und stellvertretenden Berlin-Berufsverband-Vorsitzenden Dr. Nicole Matern darüber gesprochen, dass leider die Praxissysteme und auch die Krankenhaussysteme im Übrigen noch gar nichts damit anfangen können mit dieser digitalen Version des Schwangerenpasses, da die Schnittstellen noch fehlen. Das ist ein Problem.
Also das heißt, der existiert praktisch nur, er existiert auf noch dem Papier. Gar nicht wirklich. Ja, auf dem Papier.
Ja, genau. Also wir befinden uns noch in der Transformationsphase, ja.
Okay.
Ich habe auf der Website des Gesundheitsministeriums gelesen, dass es auch so ein mobiles System geben soll, mit dem Hebammen auch bei Hausbesuchen auf den E-Mutterpass zugreifen können. Das soll angeblich ab 2023 passieren, aber naja.
Hoffen wir das Beste.
Es klappen wird, wenn ich das höre.
Und wenn es ihn dann gibt, was ist denn dann im Fall eines Hackerangriffs? Also kann dann Anonymous wissen, ob mein Baby quer liegt oder ich gerade Syphilis habe?
Ja, das ist halt alles ganz stark verschlüsselt und die Schwangere kann auch den Zugriff jederzeit wieder rufen. Aber klar, kann jede für sich selbst entscheiden, wie sie damit umgeht. Insgesamt ist es halt ein Teil der Zukunft.
Ich würde gerne noch mal besprechen, wie es eigentlich in anderen Ländern auf der Welt um die Dokumentation des Schwangerschaftsverlaufs bestellt ist. Zum Beispiel bei unseren österreichischen Nachbarinnen.
Ja, servus Österreich. Wir wissen, dass wir bei euch ein paar treue HörerInnen haben und begrüßen das sehr.
Esther, jetzt klingst du gerade wie Thomas Gottschalk bei Wetten, dass. Hier mal die Eurovision für alle, die dabei sind.
Wunderschön, Anna. Guten Abend, unsere lieben Freundinnen in Österreich und der Schweiz. Nein, aber im Ernst. Also in Österreich hat man jetzt den Mutter-Kind-Pass, so hieß er früher, weiterentwickelt zum Eltern-Kind-Pass. Und das ist ja wohl ziemlich toll.
Finde ich auch eine super Idee. Ich finde, bei uns in Deutschland könnte auch eine Bezugsperson zum Beispiel der Schwangeren eingetragen werden. Also ich sage jetzt absichtlich nicht zu der Vater, denn es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, Familie zu leben. Aber es könnte natürlich auch der Vater sein.
Ja, also ich finde, da könnten auch so ein paar Multiple-Choice-Sachen sein, ob diese Bezugsperson sich auch in der Schwangerschaft richtig verhält oder ein Risikofaktor ist. Also ob die Bezugsperson zum Beispiel Schwangerengelüste managt, nachts Erdbeereis holt oder länger als 5 Minuten die Füße massiert hat. Ich finde, das sind wichtige Dinge, die auch festgehalten werden müssen.
Risikobezugsperson angekreuzt.
Ja, oder wie ist so der psychosoziale Status dieser Bezugsperson? Ist er ausgeruht und tatkräftig oder nervös und unbeholfen? Hat er brav an allen Geburtsvorbereitungskursen teilgenommen? Wie ist die Verfassung unter der Geburt? Ach, da fällt mir einiges ein.
Also es gibt Länder übrigens, wo es keinen Mutterpass gibt. Und dann gibt es natürlich auch Länder mit Variationen des Mutterpasses. Ich war mal lange in Indonesien und da gab es Schwangerschaftspässe. Da konnte man auch Untersuchungen dokumentieren und alles, aber da war auch gleich Infomaterial drin zu allem möglichen Ernährung und Babypflege und so. Das fand ich auch. Ich finde, so ein bisschen Witz könnte schon irgendwie in diesen schwangeren Pass auch reinkommen, oder?
Finde ich auch, denn wenn man das, ehrlich gesagt, hast du das in der Hand, wenn du zum ersten Mal schwanger bist oder zum ersten Mal gewollt und bleibend schwanger bist und nicht medizinisch unbedingt jetzt so vorgebildet bist wie du, Mandy, dann kriegt man das schon so ein bisschen mit der Angst zu tun, wenn man liest, was alles möglich ist, von dem man womöglich gar nicht wusste, dass man es überhaupt bekommen kann. Ja, also das ist schon so ein bisschen.
Ja, ich finde es vor allem so ein bisschen trocken auch so.
Ja, du möchtest das ein bisschen
aufgelockert, fröhlicher haben. Irgendwas Lockeres da.
Mit Illustrationen.
Zum Beispiel.
Okay, lass uns doch vielleicht schließen mit einem wunderbaren Zitat aus dem Buch Bauchfrei von der Autorin Marlene Helene, der ihr auch auf Instagram folgen könnt. Sie schreibt darin, nicht ganz optimal hingegen ist der Begriff Mutterpass. Ein Pass wie ein Reisepass dient der Legitimation. Ist es denn tatsächlich ein Stück Papier, das einen zur Mutter macht? Wäre ich im Umkehrschluss keine Mutter, hätte ich ein Kind adoptiert oder aus anderen Gründen nie einen Mutterpass erhalten? Wir sind uns bestimmt alle darüber einig, dass Mutterschaft nichts ist, was von außen definiert werden sollte. Mutterschaft und ihr Beginn kann nur durch die Person der Mutter selbst bestimmt werden. Vielleicht haben Sie sich bereits als Mutter gefühlt, als die zweite Linie auf dem Schwangerschaftstest nur ein schwacher Farbhauch war. Vielleicht machte Sie das erste Ultraschallbild zur Mutter oder der erste Schrei. Möglicherweise zucken Sie noch lange nach der Geburt des Kindes beim Wort Mutter zusammen. Können Sie es doch noch gar nicht begreifen. Und im schlimmsten Fall haben Sie Ihr Kind irgendwann im Laufe der Schwangerschaft wieder verloren, haben es schmerzhaft gehen lassen müssen und der Mutterpass erscheint Ihnen wie ein Dokument des Versagens, wie ein Mahnmal für Ihren Verlust, der Verlust der Mutterschaft. Für die einen mögen diese Überlegungen Wortklauberei sein, für andere sind sie jedoch wichtig, weil sie helfen, Schmerz, Ungerechtigkeit und Ausgrenzung aufzudecken. Schwangeren-Vorsorge-Untersuchungsheft schlägt sie hervor. Wie wäre es damit? Das Wort ist Ihnen zu lang? Dann kürzen Sie es einfach mit Schwu ab.
Schwu. Ja, ein sehr schönes Buch und sehr intensiv auseinandergesetzt mit der Thematik Marlene Helene, finde ich sehr schön.
Trifft es ganz gut, oder, was sie da schreibt. Wann habt ihr euch denn zum ersten Mal als Mutter gefühlt? Mit dem positiven Schwangerschaftstest oder erst später? Also ich glaube, bei mir war das irgendwann dann so, wahrscheinlich so gegen Ende des oder Mitte des ersten Trimesters, als ich so das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht mehr nur so für mich selbst verantwortlich, sondern da ist auch noch was anderes, auf das ich aufpassen muss. Wie ging es euch da?
Also ich habe mich zum ersten Mal hatte ich mutterliche Gefühle, als ich als Kind auf ganz viele Katzenbabys aufgepasst habe, weil unsere Katze geworfen hatte. Und später dann, während ich schwanger war, als ich auf einem 3D-Ultraschallbild eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit zu mir selber festgestellt habe. Man möge das jetzt bitte nicht psychologisch auswerten.
Tja, ich fand, schwanger sein ist ja schon so ein bisschen, also man ist ja sehr, so ein Aufbewahrungsort für die Schwangerschaft sozusagen. Das fand ich jetzt nicht so wahnsinnig mütterlich. Aber wenn das Baby dann da ist, da hatte ich dann mütterliche Gefühle sozusagen.
Wer zum Thema Mutterpass noch mehr nachlesen möchte oder sich das alles nochmal in Ruhe anschauen will, die kann dann in den Mutterschaftsrichtlinien nachlesen, super spannend. Da gibt es übrigens auch einen leeren Mutterpass zum Ansehen, wenn man es nochmal in Ruhe anschauen möchte. Aber Mandy hat schon den Korb rausgeholt.
Ja. Oh, Mitbringsel. Es ist wieder soweit.
Mandy, ich hoffe, es ist nichts, was pastellig ist wie eine Mutterpasshülle.
Ja, nee, genau. Ich habe euch keine rosa-blauen Schwangerschaftspasshüllen mitgebracht. Wobei ich so überlegt habe bei der Vorbereitung, so eine Gyn-Cast-Hülle, das wäre es doch, oder?
Die sehr gute Idee für Merch. Würdet ihr das bestellen, liebe HörerInnen?
Also ich würde sie bestellen.
Bitte schreibt uns über Instagram auf jeden Fall eine DM. Wir können das auch customizen, ganz individuell mit Namen des Ungeborenen und euren Namen. Und überhaupt, lasst es uns einfach wissen.
Genau, aber Mitbringsel-Aktion. Heute so ein, Semi-Mitbringsel. Ich gebe es dir mal, Esther.
Ich wühle im Semi-Mitbringsel.
Genau, mal, also es ist auf jeden Fall. Bitte vorsichtig handhaben.
Oh. Aha, oh, ich sehe, es handelt
sich auch um einen.
Nee, es gibt nur eins sozusagen.
Oh.
Und zwar, meine Mutter, ich bin total gerührt, meine Mutter hat meinen eigenen Mutterpass gefunden und sie ist ungefähr so 10-mal, habe ich ausgerechnet, seit meiner Geburt umgezogen und es gibt ihn noch, ich finde es den Hammer, meine liebe Mutter hat ihn aufgehoben.
Ach, es ist toll.
Und er ist mitgereist mit ihr. Und warum ich es so spannend finde, warum ich es mitgebracht habe, ist es nur so ein ganz kleiner Zettel im Prinzip, ein Klappzettel. Und Anna, lies doch mal die erste Seite vor, was da gedruckt steht, weil das hat mir meine Mutter sofort mit leuchtenden Augen berichtet, wie das toll war.
Ja, also da steht drauf Ausweis für Schwangere und Wöchnerinnen, also durchaus moderner als unser Begriff Mutterpass, der verwendet wird. Inhaberin dieses Ausweises ist A, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln einen Sitzplatz anzuweisen.
Ach, B, ist das toll, oder?
In öffentlichen Dienststellen bevorzugt abzufertigen.
Yes.
C, beim Einkauf von Lebensmitteln und Bedarfsartikeln bevorzugt abzufertigen. Und D, bevorzugt ärztliche Hilfe zu gewähren. Das ist natürlich toll. Das steht gleich mitten, also sehr prominent auf der ersten Seite drauf. Und ich finde, das wäre doch mal was, was auf den Mutterpass nach der Namensänderung, die wir hiermit beantragen, doch auch aufgedruckt sein kann.
Ja. Und hat sie das mal tatsächlich irgendjemandem vor die Nase gehalten und hat gesagt, hier, verkauf mir was, ich bin schwanger?
Also die DDR war ja sehr bekannt für die Schlangen in den Einkaufsläden. Ne? Und das, ich weiß nicht, habe ich sie jetzt nicht gefragt, aber bestimmt. Und auch für uns heutzutage hier so im Supermarkt, die lange Schlange sich sparen, nach vorne laufen, hat was. Oder in dem Berliner Nahverkehr.
Ja. Echt gut.
Ja.
So. Ansonsten muss man sagen, ist dieser Ausweis um ungefähr 50 Seiten kürzer als der Ausweis heute. Da sieht man also auch, dass sich natürlich die Vorsorgeuntersuchungen heute sehr viel ausgeweitet haben.
Ja.
Aber ein sehr schönes Dokument. Es fühlt sich auch irgendwie schön an, dieses alte Papier.
Im Rahmen dessen habe ich auch den Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung, also meinen eigenen sozusagen, gefunden. Für mich selber, und da ist so ein kleiner Stempel dran für eine Reihenuntersuchung, und da steht drin, Mandy Mangler ist für Sport tauglich, Ferienlager tauglich und Produktionsarbeit tauglich.
Naja, das weiß ich nicht. Das müsste man heute nochmal überprüfen, ob das auch wirklich stimmt.
Mandy, ich gebe dir das mal zurück, pass gut drauf auf.
Ja, ganz toll. Vielen Dank.
Okay, das war's für diese Folge. Ich würde sagen, nächstes Mal widmen wir uns bei ein paar California Rolls, den Do's und Don'ts des ersten Trimesters. Darf ich noch Nasentropfen nehmen? Was hilft gegen die Übelkeit? Ein Klassiker, da müsst ihr unbedingt dabei sein.
Ach, und falls ihr es schon wieder vergessen habt wegen Gehirnnebels in der Frühschwangerschaft, stimmt unbedingt für uns beim Podcastpreis. Link in den Shownotes. Danke euch sehr, sehr fürs Abstimmen und Zuhören. Danke euch, liebe Anna und Mandy, für eure Zeit. Und danke, Markus, für alles sowieso. Und danke, liebe Anni, dass du uns fortan ein Stück unseres Weges mitbegleitest. Tschö.
Tschüss.
Tschüss.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abou-Chaka und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.